Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einer wirklich ungewöhnlichen Theaterpremiere. Ein Filmskript von Federico Fellini kam heute erstmals in Heidelberg auf die Bühne, zumal eines, das Fellini selbst als sein Bestes bezeichnet hat, allerdings nie verfilmt. Die Stadt Wiesbaden freut sich, dass ein erheblicher Teil der Werke von Rebecca Horn dort dauerhaft bleiben wird. Die Künstlerin feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag. Und die Leipziger Buchmesse ist heute Abend mit einem Festakt eröffnet worden. Darüber sprechen wir gleich. Morgen beginnt die Leipziger Buchmesse, die erste Ausgabe unter Leitung der neuen Direktorin Astrid Böhmsch. Auch deshalb mit Spannung erwartet, wie es läuft, nachdem der langjährige Messechef Oliver Zille sich überraschend zurückgezogen hatte. Offiziell eröffnet wurde die Messe aber schon mit einem Festakt heute Abend. Traditionell wird da auch der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. In diesem Jahr geht er an Omri Böhm, den deutsch-israelischen Philosophen, der für sein Buch Radikaler Universalismus jenseits von Identität ausgezeichnet wird. Ein Buch, dass das Denken in Identitäten kritisch reflektiert. Meine Kollegin Stefanie von Oppen aus der Literaturredaktion hat den Abend für uns mitverfolgt. Ein Abend voller Reden, Stefanie. Fangen wir mal mit Olaf Scholz an. Die Rede des Bundeskanzlers verlief ja alles andere als störungsfrei. Was ist da passiert?
Ja, das war wirklich ein richtiger Skandal, vielleicht nicht, aber doch hat natürlich alle wahnsinnig aufgeregt. Und man muss sagen, schon vor dem Gewandhaus hatten sich mehrere Aktivisten mit Plakaten aufgestellt, die sich gegen den Gazakrieg wandten. Und als Scholz aus dem Auto stieg, riefen sie: Blut an den Händen, Blut an den Händen. Genau. Und dann, als Scholz zu seiner Rede ansetzte, brüllte aus irgendeiner Ecke eine Frau, und ich habe leider nicht verstanden, was sie genau gesagt hat, und brüllte und brüllte. Und als sie dann abgeführt wurde, fing an irgendeiner anderen Ecke die nächste Frau anzubrüllen, und Herr Scholz konnte sich einfach stimmlich überhaupt nicht dagegen durchsetzen und versuchte aber verzweifelt an seinem Manuskript festzuhalten, und schließlich rief er dann aber auch in die Menge: Wir sind hier nicht zum Brüllen, sondern zum Reden. Und am Ende sind dann alle Personen, die da irgendwie in diesem Saal verteilt waren, abgeführt worden, und dann hat Scholz seine Rede ungestört weiter fortgesetzt.
Mhm. Dann sprachen ja auch noch Omri Böhm, der Preisträger, und Eva Illouz. Sie hat die Laudatio auf Böhm gehalten. Worum ging es in ihrer Rede?
Ja, Eva Illouz bewegte sich sehr nah an den Gedanken von Omri Böhms Buch, das Sie ja gerade schon genannt haben, entlang, das ja heißt Radikaler Universalismus jenseits von Identität. Und sie begann mit dem Beispiel einer Gruppe schwarz-lesbischer Frauen, die 1978 eine Art Manifest erstellt hatten, in dem sie fordern, dass ihre Bedürfnisse und Kämpfe gesondert behandelt werden müssten. Und genau da komme, sagte Illouz, das Thema Identitätspolitik ins Spiel, das am Ende aber auch dazu führen kann, nicht zu versöhnen, sondern eher Gräben aufzureißen. Und dazu hören wir sie jetzt.
Individuals and groups' interests are shaped by their identities. And because these identities are formed by very particular lives and very particular experiences, their interests are, so to speak, non-translatable, non-transferable.
Die Interessen von Einzelpersonen, sagte sie da, und Gruppen sind durch ihre Identitäten geprägt. Da sich diese Identitäten durch ganz bestimmte Leben und ganz bestimmte Erfahrungen herausbilden, sind ihre Interessen nicht übersetzbar und nicht auf andere Gruppen übertragbar. Und daher können sich Menschen außerhalb einer bestimmten Gruppe, ob Minderheit oder Mehrheit, weder mit ihren Mitgliedern identifizieren, noch sie verstehen und letztlich auch nicht verteidigen. Und genau dieser Entwicklung widersprechen die Ideen vom radikalen Universalismus, den Omri Böhm anhand der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, des Kantschen Aufklärungsberichts und der biblischen Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern sollte, entwickelt. Und hier gehe Böhm ja sogar so weit, dass es eine universelle Gerechtigkeit gebe, die über dem Willen Gottes stehe. Und das ist für Illouz ein Anlass zur Hoffnung auf Besserung.
Das war ihre Laudatio auf Omri Böhm. Er trat ja dann auch ans Rednerpult. Hat er ebenfalls über sein Thema Universalismus gesprochen?
Ja, selbstverständlich. Aber er hat zunächst seiner Rede noch eine Bemerkung zu den Störern von der Rede Scholz vorausgestellt. Und er sagte, dass die Protestierenden einen schlimmen Fehler machten, indem sie diese öffentliche, ja freie Rede gestört hatten. Und damit hätten sie sozusagen eigentlich ihren eigenen Idealen widersprochen. Und dann entwickelte er aber auch seine Gedanken zu eben dem Thema Universalismus, ging da entlang an Moses Mendelssohn, Kant, Lessing und Hannah Arendt und kam dann auch unter anderem auf die Ringparabel von Lessing. Und im Verlauf der Rede stellte er dann immer mehr das Thema Freundschaft in den Mittelpunkt, das eben sehr bedeutsam ist für unser aller Leben und friedliches Miteinander. Und er ging natürlich auch auf den Schrecken des 7. Oktobers und den Gaza-Krieg ein und versuchte aber immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig die Freundschaften seien zwischen Israelis und Palästinensern. Und er sagte auch etwas über die deutsch-israelische Freundschaft.
Und was mit der deutsch-jüdischen Freundschaft? Da, wo sie besteht, ist sie ein wahres Wunder. Eines, das mir besonders am Herzen liegt. Aber dieses Wunder muss jetzt vor Entwertung geschützt werden. Es kann keine deutsch-jüdische Freundschaft geben, wenn sie in diesen dunklen Zeiten keinen Platz vor die schwierigen Wahrheiten hat, die im Namen der jüdisch-palästinensischen Freundschaft gesagt werden müssen.
Genau, und das führte er dann auch nochmal weiter aus und rief eben sehr eindringlich dazu auf, dass eben diese Wahrheiten gesagt werden müssen. Also es war eigentlich, ehrlich gesagt, auch eine ziemlich deutliche Kritik an der Regierungspolitik oder an der sogenannten Staatsräson, die von der deutschen Politik im Moment mehr oder weniger konsequent oder doch relativ konsequent praktiziert wird.
Mhm. Stefanie von Oppen, noch ein paar Sätze zur neuen Messeleitung bzw. zur alten. Als Oliver Zille letztes Jahr seinen Rückzug bekannt gab, war das Bedauern ja äußerst groß. Er war der Mann, der die Messe nach der Wende auch zum Lesefest gemacht hat, sehr erfolgreich in der ganzen Stadt. Er hat sich jetzt bei Zeit Online zu seinem Rückzug geäußert. Da scheint es Dissens mit der Messe GmbH gegeben zu haben. Wissen Sie darüber Näheres?
Leider konnte ich diesem Interview auch nicht so viel. Also ich weiß jetzt nicht mehr, als eben in diesem Interview zu lesen ist. Und das bleibt ja doch auch einigermaßen ungenau. Also er deutet eigentlich eher an, dass es eben genau, wie Sie eben schon sagten, diesen Dissens gegeben hat. Und da geht es offensichtlich vor allem auch um das Thema Finanzen. Und aber in diesem Interview finde ich eben besonders berührend, wie er auch nochmal darauf zurückblickt, was ihn so fasziniert und begeistert hat an seiner Arbeit, die er da eben 20 Jahre als Direktor getan hat, wie er eben als Arbeiterkind aus einem Haus kommend, wo es einfach keine Bücher gab, einfach ihm das so ein großes Herzensanliegen war, die besonders auch die Jugendlichen zu fördern. Also auf ihn geht ja unter anderem eben auch diese Comic-Con zurück und dann auch diese unendlich vielen pädagogischen und für Lehrer und Schüler angelegten Veranstaltungen, die auf der Messe stattfinden. Und das fand ich tatsächlich nochmal sehr eindrucksvoll, wie er sich da in diesem da geäußert hat und einfach nochmal deutlich wurde, mit welchem Herzblut er diese Zeit durchlebt hat.
Ist denn jetzt schon am Programm ersichtlich, welchen Weg die Leipziger Buchmesse unter neuer Leitung einschlägt, zum Beispiel was dieses Programm Leipzig liest betrifft?
Da wurde eigentlich nichts weiter bekannt. Also es wurde natürlich gefragt, Astrid Böhmisch war heute Morgen bei der Eröffnungspressekonferenz und wurde selbstverständlich gefragt, was jetzt ihre Pläne für die Zukunft sind. Und da war sie aber sehr verhalten und hat gesagt, gut, jetzt ist erstmal die Messe und die muss jetzt erstmal absolviert werden und dann schauen wir mal. Also kein Wort darüber, wie die Zukunft der Messe aussehen soll.
Stefanie von Oppen live aus Leipzig, wo am Abend die Buchmesse mit einem Festakt eröffnet wurde. Herzlichen Dank. Seit Monaten beschäftigt uns in der Kultur das Thema Antisemitismus, sei es auf den Podien, sei es bei der kuratorischen Arbeit, sei es bei der Deutung von Werken oder eben bei den Statements der UrheberInnen. Für ziemlich viel Aufregung sorgte vor Weihnachten der Vorstoß des Berliner Kultursenators Joe Giallo, eine Antidiskriminierungsklausel herauszugeben. Jeder Mensch, der sich um eine Förderung bewirbt, sollte sich nach dieser Klausel gegen Antisemitismus bekennen. Diese sogenannte Berliner Klausel wurde dann aber relativ schnell, nach nur einem Monat, wieder zurückgezogen aufgrund juristischer Bedenken. Und das war dann auch die Frage, die diskutiert wurde. Ist so ein Bekenntnis rechtlich überhaupt tragbar oder bedeutet es eine Einschränkung künstlerischer Freiheit? Inzwischen hat die Kulturstaatsministerin Claudia Roth ein juristisches Gutachten in Auftrag gegeben, das heute vorgestellt wurde. Erarbeitet hat es der Verfassungsrechtler Christoph Möllers. Und dieses Gutachten enthält wenig Ermutigung für alle, die den Kulturbetrieb verfassungsrechtlich kontrollieren wollen. Unser Kunstkritiker Carsten Probst kommentiert.
Das Rechtsgutachten, das der Berliner Verfassungsrechtler Christoph Möllers für Kulturstaatsministerin Claudia Roth erstellt hat, lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Obwohl die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus Verfassungsrang in Deutschland genießt, hält das Gutachten staatliche Versuche, dem in der Kulturszene ja angeblich grassierenden Antisemitismus mit Rechtsvorschriften zu begegnen, für wenig durchdacht bis unklug. Wenn der Berliner Kultursenator etwa in Förderanträgen ein Bekenntnis zu einer vielfältigen Gesellschaft verbunden mit der Ablehnung antisemitischer Haltungen einfordert, dann mag das gut gemeint sein, aber eben nicht gut gemacht. Das, was genau mit vielfältiger Gesellschaft gemeint ist und gegen welche Definitionen von Antisemitismus nun am Ende verstoßen wird, das bedarf eigentlich einer Kontrollinstanz. Und die hält Möllers zu Recht für missbrauchsanfällig und sehe darüber hinaus die Kulturinstitutionen politischer Einflussnahme ausgeliefert. All diese Bedenken gibt es längst. Sie kamen spätestens dann auf, als nach der Documenta 15 2022 von manchen vehement eine stärkere Kontrolle der Ausstellung und der Teilnehmenden durch den Staat gefordert wurde, obgleich ja der Bund selbst nur mit einem vergleichsweise kleinen Anteil an der Finanzierung beteiligt war. Möllers Gutachten ist ein wichtiger Beitrag zur Differenzierung, die nun hoffentlich auch auf der administrativen Ebene Einzug hält. Als nach dem 7. Oktober staatliche Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen damit begannen, Ausstellungen, Tagungen und Preisverleihungen abzusagen, manche lediglich auf bloßen Verdacht hin, dass dort israelfeindliche Haltungen verbreitet werden könnten, da war zu besichtigen, wie sich eine staatliche Antisemitismusprävention womöglich ausgewirkt hätte. Auch Möllers Gutachten springt ja den Israel-Hassern nicht deswegen gleich bei, wenn es feststellt, dass es einerseits ja schon hinreichend klare Fälle von offenem Antisemitismus und Rassismus gäbe, bei denen der Staat selbstverständlich eingreifen muss. Andererseits aber als Partei in einer laufenden Debatte, bei der überhaupt erst allmählich geklärt wird, wo die Grenze zwischen legitimer Kritik und Ideologie angesetzt werden muss, hat der Staat keine rechtliche Handhabe. Aber was heißt das? Soll der Staat nun Kundgebungen gegen den angeblichen Apartheidstaat Israel oder Verklärungen des Hamas-Terrors oder auch die pauschale Stigmatisierung von Palästinensern oder Muslimen in Deutschland laufen lassen, als ginge es ihnen nichts an? Auch hierzu gibt Möllers Gutachten einen Denkanstoß, zumindest indirekt. Die bisherigen Versuche staatlicher Eingriffe liefen nämlich auf die Unterbindung von Debatten hinaus. Meinungskorridore sollten verhindern, dass auch extreme Ansichten geäußert werden könnten. Doch die Furcht, radikal in eine Bühne zu geben, ist falsch, wenn damit gleich ganze Debattenräume geschlossen werden. Wenn der Staat seine Institutionen stattdessen nachdrücklich dazu ermuntert und darin auch finanziell unterstützt, diese Debatten souverän und sorgfältig auszutragen, dann braucht es keine staatlichen Regulierungen, denn dadurch differenziert sich der gesellschaftliche Diskurs von selbst. Die Massendemonstrationen gegen die AfD, aber auch die allgemeine Situation im Kulturbetrieb zeigt, die reale Bedrohung geht von radikalen Minderheiten aus, denen eine große Mehrheit gerade nicht folgen will.
Ein Kommentar von Carsten Probst zum Gutachten über Antisemitismus-Klauseln. Das Thema ist weiter hochaktuell. Im Bundestag gab es heute ebenfalls Forderungen, Mittel für bestimmte Kultureinrichtungen zu streichen. Dazu dann gleich mehr in den Kulturnachrichten. Ich glaube, es wäre mein bester Film geworden, schrieb Federico Fellini über die Reise des G. Mastorna, ein Skript von ihm, das nie realisiert wurde, zumindest nicht als Film. Die Geschichte, die geht so, ein Cellist steigt nach einer Notlandung in einer unbekannten Welt aus. Nichts stimmt daran, ein Albtraum beginnt. Vielleicht ist es ja das Jenseits. Die Reise des G. Mastorna scheint zumindest ein Sujet zu behandeln, das zu Fellinis Beschäftigung mit Traum und Realität passt, als Hörspiel schon mal produziert und nun erstmals als Theaterinszenierung zu sehen. Heute Abend war die Premiere in Heidelberg. Regie führte Bernadette Sonnenbichler und für Fazit war unser Kritiker Björn Heyer dabei, jetzt live zugeschaltet. Herr Heyer, was für eine Figur hat Fellini mit diesem G. Mastorna, also Giuseppe Mastorna, entworfen?
Ja, eine Figur, die fabelhaft in das Universum von Fellini passt. Der späte Fellini ist ja auch immer mehr vom Neorealismus zu so einem Regisseur geworden, der den Traum, die Vision des Surreales stark in den Vordergrund gestellt hat. Und auch seine Figur ist auf einmal in so einer geisterhaften Welt unterwegs. Und ich finde, es gibt zwei Bezugspunkte. Zum einen das Kafka-Jahr. Es ist eine sehr kafkaeske Figur, die nach ihrer Identität sucht, die immer wieder gegen Wände läuft, nicht weiß, wer ist für all diese Misere, diese Merkwürdigkeit, mit denen er konfrontiert ist, verantwortlich. Und die zweite, und das bildet eigentlich den großen Subtext auch des Abends, ist natürlich Dante Alighieri, der ins Jenseits ja gereist ist in seiner göttlichen Komödie, um seine Beatrice zu finden. Und so ist es auch bei G., also bei Giuseppe. Auch er versucht in dieser Welt Kontakt mit seiner Frau aufzunehmen. Es gibt eine Nebenfigur, die Beatrice heißt. Auch er wollte nach Florenz, also die große Dante-Stadt. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Bezugspunkte für die Figur.
Und man kann davon ausgehen, das hat schon wirklich sehr viel mit dem Jenseits zu tun, das da verhandelt wird, ja?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine gigantische Manege, die eigentlich in Heidelberg da auf die Bühne gebracht wird, mit ganz vielen Stationen, die der Protagonist durchlaufen muss. Für meinen Geschmack teilweise ein bisschen zu additiv, zu sequenziell. Aber um nur mal einige zu erwähnen, und das bringt so ein bisschen auch diesen absurd-komischen Charakter ganz gut zum Ausdruck des Abends. Also es gibt eine Lotterie, es gibt einen Satyr, der strippt, es gibt ein Telefon, über das hier ein Toter anruft, es gibt eine Frau, die sich so in so einem Splatter-Habitus selbst alles Mögliche mit großer Freude absägt und sich selbst mehrfach ersticht. Eine Klinik des Vergessens, da landet er, nachdem er mit Charon über den Fluss des Vergessens gekommen ist und sein Leben läuft noch einmal vor ihm, vor dem inneren Auge Revue. Ja, das ist absolut eine Jenseitswelt, eine ganz andere Welt jenseits des Realen.
Ist es denn naheliegend, dieses Filmskript nach all den Jahren auf die Bühne zu bringen? Oder hat die Regisseurin da wirklich ja ein Experiment unternommen?
Naja, es ist zunächst einmal tatsächlich so eine Art Mysterienspiel, wo eben, wie gesagt, der Totentanz, das jüngste Gericht, all diese klassischen Elemente der Jenseitsreise vorkommen. Was mir aber ganz gut gefällt, und das bringt auch das Raffinement des Kinematografischen dann eben in diese Inszenierung rein, sie versucht also auch Fellinis Art und Weise des Filmemachens auf die Bühne zu bringen, und zwar sehr bildstark. Also wir haben im buchstäblichen Sinne, wir haben über dem Bühnenraum mehrere Bildschirme, auf denen die ganze Zeit während des Abends gefilmt wird, aufgenommen wird aus unterschiedlichen Perspektiven. Und da gibt es manchmal wirklich Punkte, wo man sieht, da ist eine kluge Komposition dahinter. Ich will nur ein Beispiel erwähnen. Es gibt bei diesen vielen Stationen einen Streifenpolizisten, der ist auf der Leinwand nochmal zu sehen. Und über ihn wird quasi in so einer Art Unschärfe geblendet, ein Bild aus einem vorigen Prozessionszug, auch sehr bildgewaltig auf die Bühne gebracht, sehr monumental. Und man sieht eine Monstranz. Das heißt, die Monstranz ist über diesen Polizisten projiziert. Und ich würde das so deuten, hier kommen weltliche und sakrale Gewalt zusammen. Und das ist diese doppelte Ästhetik des Abends, also dies und jenseits verknüpft. Und das kann natürlich ein Film wahnsinnig gut, indem er Bilder über schichtet. Und hier macht man das eben quasi als eine zusätzliche Kulisse auf zur eigentlichen Kulisse, die man natürlich im Spiel sieht.
Ja, und das Ganze findet ja anscheinend nicht nur auf einer Bühne, sondern gleichzeitig auf zweien statt.
Ja, so ist es. Also man hat wirklich die ganze Trickkiste hier aufgemacht und keine Kosten gescheut. Ich will noch kurz dazu sagen, man sitzt quasi wie in so einem Panoptikum. Es gibt drei Bühnenränge mit den Zuschauern. In der Mitte gibt es auch nochmal Zuschauer, die so an Salontischen ein bisschen sitzen. Und außerhalb sieht man quasi solche Palazzi, die angemalt sind. Also so diese Rom-Atmosphäre von Fellini wird aufgerufen. Aber ganz am Anfang ist eben ein Bühnen oder ein Publikumsblock noch nicht zu sehen. Da ist das Publikum aufgeteilt und sobald das Flugzeug am Anfang abgestürzt ist, ja, da geht quasi dieser eine Vorhang vor und wir sind quasi dann ein großer Zuschauerraum, ein Auditorium und das kann man natürlich auch so deuten, dass dann das jüngste Gericht beginnt, bei dem wir eben auch alle Zuschauende und Richtende gewissermaßen sind, ja.
Björn Heyer über die Bühnenfassung von Federico Fellinis Filmskript Die Reise des G-Mastorna in Heidelberg zu sehen. Und morgen ist die nächste Vorstellung. Vielen Dank, Herr Heyer.
Ja, danke schön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Christian Riedel.
Nach den Vorfällen von einseitiger Israel-Kritik bei der Berlinale und antisemitischen Kunstwerken bei der Documenta haben Kulturpolitiker von Koalition und Opposition mit einer Streichung von Fördergeldern gedroht. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Beer forderte heute bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag, dass keine Bundesmittel mehr an Kultureinrichtungen gehen dürften, die Antisemitismus eine Bühne bieten. Die kulturpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Glogowski-Merten, mahnte eine konsequente Aufarbeitung der Ereignisse an. Anderenfalls müsse man über die Bundesförderung der Berlinale, aber auch der Documenta ernsthaft nachdenken. Nach der Abschlussgala der Berliner Filmfestspiele hatte es Kritik an verschiedenen Äußerungen zum Gaza-Krieg gegeben. Einzelne Preisträger hatten das Vorgehen Israels massiv kritisiert, ohne den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom Oktober 2023 zu erwähnen. Der International Ibsen Award aus Norwegen gilt als einer der prestigeträchtigsten Theaterpreise der Welt und ist mit umgerechnet etwa 220.000 Euro dotiert. In diesem Jahr geht er an die argentinische Autorin, Musikerin, Schauspielerin und Regisseurin Lola Arias. Zur Begründung heißt es, sie gestalte ein Theater, das demokratisch, vielfältig und in Lebenserfahrungen verwurzelt sei, indem sie diejenigen, deren Geschichten erzählt würden, direkt in den Prozess der Gestaltung einbinde, stelle sie tiefgreifende Fragen nach Besitz, Handlungsfähigkeit und Ethik. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme soll Gelder in Höhe von 12 Millionen Euro für eine neue Dauerausstellung erhalten. 6 Millionen Euro stammen aus dem Förderprogramm Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Das hat die Stiftung Hamburger Gedenkstätten heute mitgeteilt. Die Stadt Hamburg wolle vorbehaltlich der Zustimmung der Bürgerschaft eine Finanzierung in gleicher Höhe bereitstellen. Die KZ-Gedenkstätte Neuengamme im Südosten Hamburgs befindet sich auf einem 57 Hektar großen Areal mit zahlreichen historischen Gebäuden. 2005 wurde dort das jetzige Ausstellungs-, Begegnungs- und Studienzentrum eröffnet. Laut Stiftung Hamburger Gedenkstätten sollen die Ausstellungen mit den Fördermitteln neu konzipiert und ergänzt werden. Das Konzentrationslager Neuengamme wurde von 1938 bis 1945 betrieben und hatte mindestens 86 Außenlager. Der Fantasy-Roman Die unendliche Geschichte von Michael Ende gehörte in den 1980ern zu den großen Kinohits mit etwa 5 Millionen Besuchern allein in Deutschland. Jetzt, rund 40 Jahre nach der von Produzent Bernd Eichinger und Regisseur Wolfgang Petersen umgesetzten Version, soll der Stoff neu verfilmt werden. Nach Angaben der Produktionsfirmen Michael Ende Productions und Seesaw Films hat der Testamentsvollstrecker des 1995 gestorbenen Ende die Rechte zur Verfügung gestellt. Wann und wo der Film herauskommt, ist noch nicht bekannt.
Filme der Woche hier bei Fazit, die wollen wir nicht vernachlässigen, auch wenn ab morgen alles, fast alles im Zeichen der Leipziger Buchmesse stehen wird und damit im Zeichen der Literatur. Wir sprechen über zwei Filme, zum einen Die Unschuld, ein japanischer Film von Hirokazu Koreeda, und Dream Scenario mit Nicolas Cage. Mein Kollege Kai Sarabi hat die Filme gesehen und ist jetzt im Studio. Hallo erstmal.
Hallo.
Vielleicht fangen wir mit dem Film mit dem größeren Promi-Faktor an, zumindest so aus unserer Perspektive. Eindeutig Nicolas Cage. Worum geht es in Dream Scenario?
Ja, Nicolas Cage spielt einen alternden College-Professor, der ganz unverhofft zu Ruhm kommt. Menschen auf der ganzen Welt fangen ohne ersichtlichen Grund an, von ihm zu träumen. In diesen Träumen steht er einfach nur rum, macht nichts, während seltsame Dinge vor sich gehen. Und ja, das reicht schon, um zu einer Berühmtheit zu werden. Also Menschen erkennen ihn auf einmal auf der Straße und in Restaurants. Seine Studierenden tuscheln in der Vorlesung über ihn. Und es gibt sogar eine PR-Agentur, die das ganz große Geld wittert.
Also er ist ein toller Hecht.
Genau.
Wir haben viele coole Ideen gebrainstormt, über die wir mit Ihnen reden wollen. Aber bevor wir näher darauf eingehen, sind wir erstmal neugierig, was Sie sich vorstellen. Also, wohin wollen Sie? Was sind Ihre Ziele? Was sind Ihre Träume?
Was sind Ihre Träume?
Naja, ich möchte gerne ein Buch rausbringen. Und das schon seit einigen Jahren, nur hatte ich noch nie die Zeit dafür.
Okay, Sie sind Schriftsteller? Das ist grandios. Wissen Sie, wir haben überlegt, Ihre Lebensgeschichte an ein Filmstudio zu verkaufen.
Denn bei dem ganzen Hype zur Zeit, denke ich, wir könnten einen sechsstelligen Deal rausschlagen. Und das allein für die Rechte.
Ja, und das Blatt wendet sich aber natürlich. Es bleibt nicht bei dem versprochenen Millionendeal. Die Träume von Paul, die werden auf einmal zu Albträumen. Der Ruhm wird zum Fluch und Paul wird sozusagen gecancelt.
Aha, ein alternder weißer College-Professor, also Nicolas Cage ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, der gecancelt wird. Ist es ein Film, der dieses Phänomen Cancel Culture beleuchtet oder vielleicht sogar in den Mittelpunkt rückt?
Ja, Cancel Culture ist so ein kleiner Teil von dem, was der Regisseur Christopher Borgli da erzählen will. Er beschäftigt sich ja in seinen Filmen immer wieder mit unserer Online-Kultur und mit der Aufmerksamkeitsökonomie. Der hat ganz viele Kurzfilme gedreht, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber auch eine Satire, Sick of Myself, sein letzter Film, in dem eine Frau zum Beispiel eine schwere Krankheit vortäuscht, einfach um Aufmerksamkeit zu bekommen aus ihrem Umfeld, aber auch aus der Öffentlichkeit. Und auch in Dream Scenario widmet er sich jetzt wieder dem Thema. Er erzählt quasi einmal diesen Zyklus, den eine Person durchmachen muss, wenn sie zu viraler Berühmtheit gekommen ist. Also erst lieben dich alle und dann stellt man fest, auf einmal bist du problematisch.
Ist es denn eine Satire oder wie ernst ist dieser Film eigentlich?
Also es ist schon eine Komödie, es gibt schon Szenen zum Lachen, aber es ist ein sehr schwarzer Humor. Es gibt auch ein paar Splatter-Effekte. Also ich würde es tatsächlich als Satire bezeichnen, aber sehr scharf beobachtet.
Und in der Hauptrolle, wie wir schon erwähnt haben, Nicolas Cage, der ja in den letzten Jahren nicht nur herausragende Rollen hatte, kann er in diesem Film das Blatt jetzt für sich wenden?
Ja, tatsächlich. Also Nicolas Cage in so einem Film zu casten, ist erstmal auch total gelungen, weil Nicolas Cage ja auch selber so eine Art Meme, so eine Internetfigur geworden ist in den letzten Jahren mit seinen Ausrastern und seinem Overacting. Das wird ja auch so als GIF immer mal hin und her geschickt. Und hier ist er richtig gut aufgelegt. Also er spielt diesen Paul mit so einer Mischung aus Hilflosigkeit und so einer Anspruchshaltung. Also eigentlich auch wie so einen typischen alten weißen Mann. Aber er schafft es sehr gut, eben diese Figur nicht zu einer Karikatur werden zu lassen, sondern man ist immer bei ihm, man ist immer auf seiner Seite. Und dann, wie schon gesagt, das sehr gut beobachtete Drehbuch. Also ich würde sagen, Dream Scenario ist eine ausgesprochen gelungene Satire eben über unsere Online-Kultur, die perfekt auf dem schmalen Grat balanciert zwischen Humor und Unbehagen und Verstörung.
Dream Scenario mit Nicolas Cage. Der zweite Film, den du mitgebracht hast, der geht in eine ganz andere Richtung. Hier ist eher der Regisseur der Star. Vielleicht erinnern sich einige an den Film Shoplifters von Hirokazu Koreeda. Ein toller Film, der in Cannes 2018 die Goldene Palme gewonnen hat. Koreedas neuer Film, der heißt Die Unschuld und der hat in Cannes auch schon abgeräumt für das beste Drehbuch. Worum geht es denn da?
Ja, da will ich gar nicht so viel verraten, weil Koreeda hat einen Film über Geheimnisse gedreht, die man als Zuschauer dann auch im Film so Stück für Stück entdecken darf. Die Ausgangssituation ist erstmal fast wie in einem Krimi. Es geht um die alleinerziehende Mutter Saori und ihren Sohn Minato, der geht so in die 5. Klasse und der Sohn fängt auf einmal an, sich seltsam zu verhalten. Der will nicht mehr richtig in die Schule, täuscht Bauchschmerzen vor und die Mutter, die schöpft Verdacht, dass der Sohn vielleicht von seinem Lehrer Herrn Hori misshandelt werden könnte. Und was macht man als gute Mutter? Man geht natürlich in die Schule und stellt erstmal die Lehrer zur Rede.
Zu meinem Sohn wurde etwas Schreckliches gesagt und er wurde verletzt. Das war kein Missverständnis.
Er hätte seine Anweisungen klarer formulieren müssen.
Welche Anweisungen denn? Hm? Worum ging's denn?
Wir glauben, dass er die Kinder hätte vorsichtiger anleiten müssen.
Herr Hori, darf ich noch mal nachfragen? Was sagen Sie dazu? Was haben Sie dazu zu sagen? Sind Sie meinem Sohn gegenüber gewalttätig geworden?
Ich glaube, das Ganze war nichts weiter als ein Missverständnis.
Das war alles andere, nur kein Missverständnis.
Ja, Missverständnis war es dann doch. Offenbar ist die Sache nämlich dann doch wieder ganz anders, als die Mutter glaubt. Der Sohn mobbt möglicherweise einen Klassenkameraden. Und das ist nur die erste von zahlreichen Wendungen, die dieser Film dann noch nimmt. Und die will ich aber nicht verraten.
Also ein Film, der damit spielt, welche Möglichkeiten in der Geschichte es gäbe. So ein bisschen wie Anatomie eines Falls eigentlich auch. Muss ich jetzt gerade dran denken, wo man eigentlich als Zuschauerin die ganze Zeit auch damit beschäftigt ist. Was ist denn jetzt die Wahrheit?
Ja, ich glaube, bei Anatomie eines Falls, das trifft nicht ganz so gut. Wenn man so einen Vergleich heranziehen will, dann ist es natürlich der japanische Filmklassiker Rashomon, weil auch die Unschuld erzählt ein Ereignis eigentlich aus verschiedenen Perspektiven. In dem Fall wechselt der Film so nach dem ersten Drittel ungefähr aus der Perspektive der Mutter zur Perspektive des Lehrers und zum Schluss dann, wenn die Auflösung kommt, in die Perspektive des Sohnes und dann erfahren wir tatsächlich auch die ganze Wahrheit. Also das ist schon auch irgendwie so ein meisterhaftes, krimiartiges Drehbuch, mit dem Kore-eda da so Stück für Stück die Geheimnisse so wegschält, wie bei einer Zwiebel eigentlich. Wir erfahren immer mehr, kommen irgendwie Stück für Stück der Wahrheit näher. Und was er in diesem Film macht, ist natürlich auch wieder sehr starke Gesellschaftskritik an der japanischen Gesellschaft üben. Der Film heißt im Original ja Monster und eine Frage, die immer wieder auftaucht in diesem Film ist, wer ist das Monster? Und Kore-eda hat eine ganz klare Botschaft, das Monster ist eine Gesellschaft, die mit Schweigen und Scham operiert und Menschen dazu zwingt, eigentlich so die Wahrheit über sich zu verschweigen und ihnen so das Glück verwehrt.
Das klingt einmal mehr nach einem meisterhaften Film, den wir da ab morgen sehen können.
Würde ich auf jeden Fall sagen, unbedingt reingehen.
Die Unschuld, der neue Film von Regisseur Hirokazu Kore-eda, einer unserer Filme der Woche. Der andere ist Dream Scenario mit Nicolas Cage, beide vorgestellt von unserem Filmkritiker Kais Harabi. Danke dir.
Sehr gerne.
Und am Samstag übrigens fällt unser Filmmagazin Vollbild aus. Stattdessen übertragen wir live von der Leipziger Buchmesse. Am kommenden Sonntag wird die Künstlerin Rebecca Horn 80 Jahre alt. Sie stammt ja ursprünglich aus Hessen und dort macht man ihr ein Geburtstagsgeschenk. Ein umfangreicher Querschnitt ihres Werkes wird dauerhaft im Landesmuseum Wiesbaden bleiben und es soll dort auch einen Museumsneubau geben. Vielfältig ist das Werk von Rebecca Horn eben auch über Jahrzehnte entstanden, von Performances, Videokunst bis hin zu kinetischen Skulpturen, oft aus Fundstücken zusammengesetzt. Ganze Plätze verwandelt sie in ihren Außeninstallationen und stets ist sie am Ausloten räumlicher Grenzen. Das wird man eben künftig in Wiesbaden sehen können. Ludger Fittkau berichtet.
Mit den 60 zum Teil raumfüllenden Dauerleihgaben aus dem Werk Rebecca Horns wird das Hessische Landesmuseum Wiesbaden nach eigenen Angaben nun zum führenden Museum der weltweit renommierten Künstlerin. Das Konvolut umfasse alle wesentlichen Werkzyklen Horns, so das Museum. Entsprechend groß war heute die Freude des hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein, CDU, der persönlich diese Nachricht im Museum verkündete.
Diese Verwurzelung Rebecca Horns mit ihrer Heimat ist wirklich etwas ganz Besonderes bei einer so international renommierten Künstlerin. Und ich glaube, das kann man ohne Zweifel sagen, sie ist eine der mit größtem Renommee ausgestatteten Künstlerinnen der Gegenwart in der Welt.
Rebecca Horn wurde am 24. März 1944 im hessischen Odenwaldstädtchen Michelstadt geboren und studierte in der 68er Zeit in Hamburg. Feministisch motiviert begann Horn in dieser Zeit, menschliche Körper etwa mit Federn oder Stäben in Räumen zu erweitern, vor allem zunächst für Performances und Filmprojekte. Ihren Durchbruch als Künstlerin schaffte sie dann wiederum in Hessen, 1972 bei der Documenta 5 in Kassel. Es folgte ein Jahrzehnt in der New Yorker Kunstszene. Hier war sie später auch die erste Frau, die eine Einzelausstellung im Guggenheim-Museum bekam. Ihre Installationen bewegten sich in dieser Zeit bereits oft mechanisch angetrieben. Immer wieder kommen auch neue Materialien hinzu, etwa Quecksilber, Kohlenstaub oder Spiegel. Rebecca Horn.
Es ist eine Kraft, die ich dann auch wieder lösen muss, sodass ich wieder mit neuen Arbeiten anfangen kann und mich befreien muss davon, sodass ich wieder im Endeffekt, wie Dalai Lama so schön sagt, the holy emptiness.
Leere herrschte auch noch auf dem Potsdamer Platz in Berlin zur Zeit des Mauerfalls. Dort schaffte sie in einem ruinösen Gebäude direkt an der alten Zonengrenze die Installation Raum des verwundeten Affen. 2015 liest Rebecca Horn selbst noch einmal ihre Projektskizze von damals vor.
Der doppelte Mauergürtel quer durch die Stadt ist eingerissen. Der Todesstreifen dazwischen noch nicht entmint. Nur Kaninchen leben auf diesem Gelände zwischen Ost und West. Stresemannstraße 128. Ein Haus mit dieser Mauer verbunden. Seit vielen Jahren durfte niemand diesen Raum zu ebener Erde betreten. Die alte Papierschneidemaschine dort, wieder geölt und gereinigt, ist der verwundete Affe zwischen Ost und West. Durch ein Fernglas und Loch in der Mauer kann er den Westen der Stadt beobachten, schneidet kontinuierlich die Zeit der Vergangenheit.
Um aber in Zukunft ihr Werk zu erhalten, gründete Rebecca Horn im südhessischen Bad König die sogenannte Moon Tower Foundation. Zweiter Vorstandsvorsitzender der Stiftung ist der renommierte Berliner Kunstsammler Peter Raue. Er vertrat die erkrankte Künstlerin, die am kommenden Sonntag 80 Jahre alt wird, heute bei der Bekanntgabe der langfristigen Kooperation mit dem Museum Wiesbaden und dem Land Hessen. Raue sprach vom Glück, dass im Koalitionsvertrag der neuen Wiesbadener Regierung von CDU und SPD ohnehin ein Neubau für das Landesmuseum in der hessischen Hauptstadt vorgesehen ist.
Und wir haben einen Vertrag mit diesem Hause geschlossen, dass auf immer diese Arbeiten dem Hause zur Verfügung stehen. Sie sind jetzt noch in Bad König, wo ihr Atelier und ihr Wohnhaus ist. Wenn dann in 6 oder 2, 3 Jahren oder in einem Jahr, ich weiß es nicht, das Museum steht, ist auch genug Platz, das alles zu zeigen.
Bis zur Eröffnung des geplanten Museumsneubaus werden die 60 zusätzlichen Hornkunstwerke in immer wieder neuen Konstellationen im alten Komplex des Landesmuseums gezeigt. Außerdem werden Kooperationen mit weiteren Museen über Wiesbaden hinaus angestrebt, um möglichst viele auch der raumgreifenden Installationen bald zeigen zu können. Der heutige Tag ist für die deutsche Kunstszene weit über Wiesbaden hinaus ein Glücksfall. Einer Rebecca Horn hätte womöglich auch New York gerne eine große Museumsbühne gegeben. Dass sie sich hierzulande gut aufgehoben fühlt, daran haben etliche Leute in ihrem Umfeld in Hessen oder Berlin einen großen Anteil. Auch das wurde heute in Wiesbaden deutlich.
Große Freude also in Wiesbaden über die Dauerleihgaben der Künstlerin Rebecca Horn ans Landesmuseum. Ludger Fittkau berichtete für Fazit. Florian Werner hat die Feuilletons von morgen Donnerstag gelesen. Auch da geht es um das Künstlerinnendasein.
Habe ich jemals behauptet, dass ich jünger aussehe? Niemals. So klingt es, wenn eine literarische Figur sich mit ihrer Autorin streitet. Zumindest wenn die Figur Christiane Rösinger heißt und die Autorin Stefanie Sargnagel. Deren Buch Iowa dreht sich um einen Aufenthalt der beiden in, genau, Iowa. Und in der aktuellen Ausgabe des Freitag werden sie von Sonja Eismann dazu befragt. Sargnagel: Ich selbst hatte ja immer so einen Jugendbonus als kleine Punkfrau, die sich nichts scheißt, und mich dann irgendwann schon gefragt, ob ich das ewig so weiter durchziehen kann oder doch eine richtige Intellektuelle werden muss. Dann habe ich an Christiane gedacht und gewusst, nein, das geht sich auch aus, wenn man älter ist, mit diesem rotzig-trotzigen Charme. Die 25 Jahre ältere Rösinger fühlt sich geschmeichelt, kann die Verherrlichung des ewigen Künstlerdaseins aber auch nicht so stehen lassen. Auf den Lesungen machen wir es so, dass sich Steffi, wenn ich von den Schattenseiten dieses ach so coolen Punk-Lebens erzähle, von Einsamkeit, Altersarmut, Prekarität und so weiter, einfach die Ohren zuhält, weil sie gar nicht wissen will, dass es eben nicht so glamourös ist, wie man denkt. Leider steht die Musikerin mit diesem Unglamour nicht alleine da. In der Welt schreibt Barbara Blaha über die Diskrepanz zwischen dem gesellschaftlichen Mehrwert, den bestimmte Berufe erwirtschaften, und dem Geld, das man damit verdient. Welche Arbeit trägt zur Gemeinschaft bei? Welche schadet eher dem Wohle aller? Das Ergebnis, der wichtigste Job für die Gemeinschaft, ist die Reinigungskraft, die das Krankenhaus sauber hält. Das negativste Resultat wurde für SteuerberaterInnen errechnet. Je nützlicher ein Job, desto schlechter ist er bezahlt, so offensichtlich die Faustregel. Die wahren Leistungsträger, so Blaha, seien unterbezahlt, unsichtbar und in der Mehrzahl der Fälle weiblich. Frauenberufe sind nicht zuletzt deshalb schlechter bezahlt, weil es eben Frauenberufe sind. Ihre Arbeit wird schlicht weniger Wert zugemessen. Vor diesem Hintergrund ist erfreulich, dass eine letzte Berufspassion der Männer demnächst fallen könnte, nämlich die des James-Bond-Darstellers. Die Gerüchteküche, wer den Schauspieler Daniel Craig beerben könnte, kocht derzeit über, wie Susanne Wahab-Zadeh in der Süddeutschen Zeitung schreibt. Eigentlich hatte 007 am Ende des letzten Bond-Films keine Zeit zu sterben, ja doch Zeit gefunden zu sterben. Seither gibt es Gerüchte, er könne entweder als Frau auferstehen oder vielleicht doch eher als Idris Elba. Anders gesagt, der Inbegriff des weißen, frauenverachtenden Hetero-Cis-Mannes könnte demnächst weiblich oder schwarz sein. Ob es tatsächlich so kommt, der Topfdeckel der Gerüchteküche muss bald gelüftet werden, meint Wahab-Zadeh. Es heißt zwar Geheimdienst, aber irgendwer muss demnächst die Rolle offiziell bekommen, sonst wird es nichts mit dem heiß ersehnten nächsten Bond, der für 2025 angekündigt ist. Worauf in jedem Fall Verlass ist, am 21. März findet der Welttag der Poesie statt. Aus diesem Anlass lässt die Taz Franz Dobler von einem traumatischen Versuch berichten, ein paar Neuntklässlern das Schreiben beizubringen. Lyrik ist schwürig. Diese Warnung des Dichters Wiglaf Droste kannte ich. Das war aber nur die halbe Wahrheit. Mit der anderen Hälfte würde ich sie begeistern und versicherte ihnen, dass jeder Mensch ein Gedicht schreiben kann. Du darfst alles klein schreiben, musst keine Reime basteln. Was willst du mehr? Wir probieren das zusammen aus. Der Versuch, so viel darf verraten werden, geht grandios schief. Die Jungs wollen lieber rappen und die Mädchen Kalligrafie lernen. Also muss Dichter Dobler am Ende selber ran und spricht sich und der Lyrik mit ein paar eigenen Versen Mut zu. Am Tag der Poesie erkennt das Gedicht die Bedrohung von allen Seiten. Die arme Sau, sie lacht, weil sie unsterblich ist.
Das war die Kulturpresseschau von Florian Werner. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.